Dann ein weiterer Bereich oder ein weiterer Aspekt von Sangha als Verbrennungsstätte. Ich dachte an einen Begriff, der vielleicht heute ein bisschen außer Mode geraten ist, aber der sicherlich in den 80ern, vielleicht auch noch 90ern oft im Sangha verwendet wurde. Und zwar auf Englisch die Idee von Fierce Friendship. Fierce Friendship. Ein bisschen schwer zu übersetzen. Fierce kann heißen grimmig, heftig, wild, leidenschaftlich. Also eine grimmige, heftige, wilde, leidenschaftliche Freundschaft. Und ich übersetze das mal provisorisch als feurige Freundschaft. Dhammadinna, ich habe hier ein Zitat von Dhammadinna zu dieser feurigen Freundschaft und eins von Sangharakshita. Dhammadinna schreibt in einem Artikel: Damals war oft von fierce friendship, von feuriger Freundschaft die Rede. Freundschaft hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, nett zu sein. Aber feurige Freundschaft wurde manchmal missverstanden. Man meint, es bedeute kritisch zu sein, und das trifft es überhaupt nicht. Und Sangharakshita sagt: Ihrem Wesen nach umfasst feurige Freundschaft die Bereitschaft, innerhalb der Kommunikation Themen und Bereiche anzusprechen und offen zu legen, die tiefer und wesentlich weitreichender sind, als es die andere Person erwartet hätte. Vielleicht indem man die Implikationen der Handlungen des anderen aufzeigt, in einer solchen Weise, dass der andere das Gefühl hat, eine Art Abgrund öffne sich vor seinen Füßen. Ja, ich finde, das trifft es, bringt es sehr gut auf den Punkt, worum es in dieser feurigen oder herausfordernden Freundschaft geht. Ich wiederhole nochmal: Dem Wesen nach bedeutet feurige Freundschaft die Bereitschaft, innerhalb der Kommunikation Themen und Bereiche anzusprechen und offen zu legen, die tiefer und wesentlich weitreichender sind, als es die andere Person erwartet hätte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in Kommunikation. Ich habe es ein paar Mal erlebt, nicht sehr oft, aber ich habe es ein paar Mal erlebt, dass in der Kommunikation etwas passiert, was mir tatsächlich das Gefühl gibt, als würde ich den Boden unter den Füßen verlieren. Als würde mir so eine Art Teppich unter den Füßen weggezogen und wirklich ein Gefühl von Fallen. Ich glaube, was dann passiert, ist etwas, worauf man sich völlig verlassen hat. Etwas, was man überhaupt nicht in Frage gestellt hat. Etwas, wozu man mit anderen Worten Zuflucht genommen hat, plötzlich als Illusion entlarvt wird. Und das sind ganz kostbare Momente, aber auch ganz verunsichernde Momente. Man hat wirklich das Gefühl, ich finde, Band formuliert das sehr gut, man hat das Gefühl, ein Abgrund öffne sich vor seinen Füßen. Sehr verunsichernde, aber spirituell sehr kostbare Erfahrung. Und ich glaube, man kann sowas nicht absichtlich machen. Ja, man kann nicht absichtlich jemanden den Teppich unter den Füßen wegziehen. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Und offensichtlich in den 80ern, wenn Menschen versuchten, diese feurige Freundschaft zu praktizieren, dann entartete das eher darin, dass sie sich gegenseitig kritisiert haben und eher so die Hölle im negativen Sinne heiß gemacht haben. Aber feurige Freundschaft in diesem positiven Sinne ist vielleicht nicht was, was man absichtlich tun kann, sondern es ist einfach etwas, was entsteht, wenn man Vertrauen hat, wenn Metta da ist und wenn die Offenheit da ist, in der Kommunikation zu spüren, wo Themen sind und denen einfach nachzugehen, zu schauen, wo sie einen hinführen. Eine gemeinsame Erkundung, von der keiner der beiden weiß, wo sie hinführen wird. Es führt einen an ungeahnte Orte. Und diese Wachheit zu haben in der Kommunikation, nicht bei der sicheren Oberfläche zu bleiben. Ja, das ist manchmal so bequem, wenn man im sicheren Bereich von Kommunikation bleibt, aber wirklich sich zu öffnen für das Unbekannte, zu spüren, wohin einen das führen könnte und dem einfach nachzugehen, furchtlos und offen und in Vertrauen füreinander, mit Sensibilität füreinander. Wie ich schon eingangs gesagt habe, damit Sangha oder spirituelle Freundschaft zu einer solchen positiven Verbrennungsstätte werden kann, braucht man Situationen von intensivem Kontakt. Ja, ein bisschen sich kennen und sich mögen reicht nicht. Man braucht intensiven Kontakt. Und wenn man nun mal nicht das Glück hat, in Wohngemeinschaften zusammenzuleben oder tatsächlich Tag für Tag zusammenzuarbeiten, gibt es vielleicht kleine Möglichkeiten, wie wir das im Zentrum versuchen können, zu ermöglichen. Also auch da ist wieder ein Verlust passiert in den letzten Jahren, weil früher war das so, dass es alle möglichen Teams rund um das buddhistische Zentrum gab. Es gab Teams von Leuten, die bestimmte Aufgaben gemeinsam übernommen haben und zusammengearbeitet haben. Und irgendwann haben wir das geändert und es ist jetzt mehr so, dass viele Leute eine kleine Aufgabe alleine übernommen haben, statt dass wir in Teams zusammenarbeiten. Einfach, weil das mit den Bedingungen des modernen Lebens irgendwie einfacher zu sein scheint. Aber wir haben damit auch was verloren. Denn wenn man in einem Team arbeitet, sei es noch so eine einfache, profane Arbeit, sofort bieten sich Reibungsflächen, die sich nicht bieten, wenn man zusammen Kaffee trinkt und auch nicht unbedingt, wenn man zusammen den Dharma studiert. Also wenn man hier irgendeine Aufgabe übernimmt, mit anderen zusammen arbeitet im Zentrum, dann kann es sein, dass man anfängt, sich zu ärgern darüber, wie der Keller hinterlassen wurde oder wie andere Leute mit dem Werkzeug umgegangen sind oder wie die Leute mit der Küche umgehen, dass sie nicht so hinterlassen wird, wie wir das vereinbart haben. Oder feste Ideen, wie man etwas machen sollte oder nicht machen sollte. Wir geraten viel schneller aneinander, wenn wir wirklich zusammen arbeiten, zusammen was Praktisches in der Welt machen, als wenn wir nur miteinander über unsere inneren Prozesse reden. Und als ich mich auf Ordination vorbereitet habe, in Tiratnaloka war das üblich. Man war 14 Tage lang zusammen in einer Studiengruppe mit 6 anderen. Und man war auch mit den gleichen Frauen zusammen in einem Arbeitsteam. Das heißt, was auch immer an Aufgaben zu erledigen war, hat man auch in der gleichen Gruppe Frauen gemacht. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Einrichtung, denn die manchmal spannendsten Prozesse in der Interaktion passierten nicht beim Studium, sondern beim gemeinsamen Kochen. Ja, wenn 6 Frauen zusammen kochen müssen, dann gibt es jede Menge Reibungsfläche darüber, was man nun macht und wie man es macht und soll man die Pilze nur abreiben oder waschen. Plötzlich kommt man aneinander ran in einer Weise, wie man das vielleicht vorher in der Studiengruppe gar nicht gemacht hat. Also zusammenarbeiten, selbst bei einfachen Dingen, ist sehr wertvoll.